Blood Sugar Lounge.
Es ist die Blood Sugar Lounge.
Blood Sugar Lounge.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge im neuen Jahr. Ich habe heute das Vergnügen, hier mit Ramona zu sitzen. Hallo Ramona.
Hallo Lisa.
Wir dachten uns, wir fangen das neue Jahr mal ganz untypisch an, nämlich nicht mit irgendwelchen coolen Vorsätzen und Plänen und unserer überaus großen Motivation, sondern nämlich mit einem riesengroßen Loch. Wir sind beide nämlich gerade in einem Motivationsloch, oder Ramona?
Ja, das muss man leider zugeben. Und das Ganze schon am, was ist heute, 5. Januar. Wow.
Genau.
Wow. Ja, nee, aber tatsächlich, wir hatten uns ja auch erst überlegt, ob wir klassisch über Vorsätze sprechen sollen, bis uns aufgefallen ist, das haben wir ja schon mal gemacht. Und ich weiß auch ehrlicherweise gar nicht mehr, über welche Vorsätze wir gesprochen haben und was aus denen so geworden ist. Weißt du das noch?
Ja. Ich glaube, du hast mir damals erklärt, warum du keine Vorsätze hast.
Ah, ja. Das mache ich auch jedes Jahr so. Ich mache mir keine Vorsätze.
Wunderbar. Ich habe mir dieses Jahr ein Beispiel an dir genommen.
Ja.
Und mir auch keine gemacht.
Das ist sehr lobenswert. Ich hoffe, das machen ganz viele Leute oder auch nicht. Ach, macht einfach, was euch hilft. Das ist immer noch am besten. Aber kommen wir zurück zu unserem heutigen Thema mit Motivationsloch und so weiter. Und ich finde ja tatsächlich, es passt schon doch ein bisschen zum Jahresanfang, weil man macht sich ja auch dann vielleicht oft genug Vorsätze und hält sie dann nicht ein, weil sie einfach zu hoch gesteckt waren, dies, das. Und dann landet man ja auch sehr schnell wieder in einem kleinen Motivationsloch.
Absolut. Ich finde auch wirklich die Jahreszeit, also so ein neues Jahr und Vorsätze und jetzt neu starten, ist für mich tatsächlich auch sehr unglücklich von der Zeit her einfach. Weil ich falle nach Weihnachten und auch nach Silvester manchmal in so ein richtiges kleines Loch. Weil jetzt, also ich liebe Weihnachten, vielleicht hat das schon der ein oder andere mitbekommen. Und ich bin immer furchtbar traurig, wenn Weihnachten zu Ende ist. Und dann falle ich schon in so ein richtiges Loch und dann ist meistens noch Winter. Es ist kalt, grau, trüb und so. Und dann komme ich gar nicht mehr aus der Pötte.
Das ist witzig, weil, also ich habe so ein Motivationsloch nach Weihnachten schon auch, aber ich bin jetzt auch nicht so der riesen Weihnachtsfan. Also es ist okay, aber ich finde es immer eher anstrengend. Für mich ist eher Halloween. Das ist so mein Weihnachten. Das finde ich gut.
Das passt auch besser zu dir.
Ja, das könnte es noch ein paar Mal, das könnte es noch ein paar Mal im Jahr geben. Naja, jedenfalls, aber nach Weihnachten gerade so diese Zeit zwischen den Jahren. Und ich finde, das war 2020 auch besonders extrem, weil man ja auch einfach mit dem Lockdown daheim saß und so weiter und nicht wirklich was machen konnte. Und wirklich Respekt an alle, die im Lockdown angefangen haben, krass Sport zu machen oder jeden Tag stundenlang spazieren gehen. Also ich hatte einfach spätestens nach Weihnachten Rückenschmerzen, weil ich einfach wirklich so 3 Tage nicht von meinem Sofa aufgestanden bin.
Wie verhält sich denn dein Diabetes da so, wenn du 3 Tage lang nicht vom Sofa aufstehst?
Ja, also der Insulinbedarf geht schon hoch, das kann ich nicht wegdiskutieren. Dann natürlich noch das fettige Essen an Weihnachten und ich weiß nicht, ob es bei dir auch immer so ist, aber gerade bei mir, dann kocht halt die Oma was und das ist immer sehr fettig und ja, also seit ich ein CGM habe, weiß ich auch, warum mein HbA1c in der Kindheit immer so extrem hoch war, weil das Essen von meiner Oma haut echt rein. Und gefühlt bin ich einfach 2 Tage hinterher noch am Verstoffwechseln dieses fettigen Essens. Und wenn der Blutzucker dann die ganze Zeit so hoch rumschwebt, dann geht's mir zumindest so, dass ich sehr schnell in so ein, ach komm, jetzt ist auch schon egal, verfalle. Wie geht's dir da so?
Mir geht's tatsächlich genauso. Also nach diesen ganzen Feiertagen und bei uns wird auch richtig viel gegessen. Tatsächlich, die Feiertage bestehen zu 90% nur aus Essen. Meine Mama ist Köchin und sie arbeitet nicht mehr und lebt jetzt natürlich ihre komplette nicht nur Leidenschaft, sondern auch ihr Kochtalent natürlich an der Familie aus. Und Weihnachten gibt es wirklich nur von morgens bis abends Essen. Und auch ich habe unheimlich krassen Insulinbedarf, nicht nur über die Feiertage, sondern auch wirklich noch Wochen hinterher, weil ich dann auch wirklich meine Zeit brauche mit, komm, du fängst erstmal mit Spazierengehen an, weil du es gerade gesagt hast. Ich muss dann auch wieder klein anfangen, mit kleinen Spaziergängen und weniger Essen. Und dann so langsam pegelt sich auch mein Insulinspiegel wieder ein.
Ja, total. Und auch was du gesagt hast mit dem langsam wieder anfangen, das geht mir auch echt so. Also ich kann mich dann auch echt einfach ganz schlecht motivieren, überhaupt jetzt mal sich zu bewegen. Ja. Ich mir immer denke so, ja, ich mache jetzt keinen 3-Stunden-Spaziergang, aber für 20 Minuten brauche ich mich jetzt echt auch nicht anziehen. Genau, das ist immer so die größte Sache bei mir. Aber wenn man sich dann mal so ein bisschen aufgerafft hat, dann geht's auch wieder. Aber ja. Wie raffst du dich denn überhaupt auf?
Die Frage hätte ich dir jetzt auch gestellt, weil genau das ist mein großes Problem. Wenn ich erstmal so drin bin und angefangen habe und so, dann macht mir Bewegung eigentlich schon so viel Spaß, dass ich das dann auch regelmäßig wieder mache. Aber ich muss halt erstmal wieder dieses Blut lecken und dahin zu kommen, dass man anfängt, da brauche ich manchmal die ersten 3 Monate vom Jahr, mindestens, bis ich das mal mit Sport und so anfange.
Das stimmt. Wenn ich mich quasi zwinge, Dinge, die eh getan werden müssen, irgendwie mit Bewegung zu verbinden. Also wenn ich zum Beispiel nur was Kleines einkaufen gehen muss und jetzt nicht 3 Sixpacks Cola Light nach Hause schleppe, dann gehe ich halt vielleicht mal zu Fuß. Oder wenn ich zu einem Arzttermin muss, wo man eh nicht so gut parken kann, wenn ich ein bisschen Zeit habe, dass ich dann mich wirklich zwinge, da zu Fuß hinzugehen. Und dann merkt man ja auch so, das war jetzt doch ganz gut.
Genau, ja, so mache ich das eigentlich auch.
Ja, und was mir essenstechnisch nach Weihnachten hilft, ist tatsächlich, dass mir meistens einfach dann so schlecht ist, dass ich einfach 2 Tage nichts essen möchte.
Ja, ja.
Und ich finde, wenn man so ein bisschen aus diesem Pac-Man-Modus raus ist, dann geht's auch irgendwann wieder.
Ja, ich fasse dann auch irgendwann den Beschluss so, ich kaufe jetzt nichts mehr mega Ungesundes ein, sondern ich kaufe jetzt nur noch gesundes Essen ein, weil dann habe ich ja nur noch gesundes Essen zu Hause. Und entweder ich habe keine Lust drauf und esse tatsächlich gar nichts.
Ja.
Oder ich muss dann halt was Gesundes essen. Und da, auch da ist es wie bei der Bewegung. Irgendwann schmeckt es einfach super und dann will ich gar nichts anderes mehr. Aber an dem Punkt muss ich halt immer erst mal kommen.
Ja, das mit dem gesunden Essen ist bei mir tatsächlich auch so eine Sache. Das ist ja auch so ein klassischer Neujahrsvorsatz von vielen Leuten. Und ich für meinen Teil muss ganz ehrlich sagen, ich habe es einfach aufgegeben. Das liegt aber halt auch einfach daran, dass ich einfach nicht kochen kann und ich hasse es auch wirklich zu kochen. Ich esse einfach nur gerne, aber Essen zubereiten, boah, also nur um die Ausmaße mal klarzustellen, ich habe mir letzte Woche Nudeln mit Pesto bestellt, weil ich keinen Bock hatte, die Nudeln zu kochen. Auf dem Niveau bewegen wir uns. Von dem her, wenn ich mir dann was Gesundes einkaufe, dann ist das ja meistens was, das muss irgendwie zubereitet werden und daran scheitert es dann immer schon.
Ist natürlich auch eine gute Abnehmstrategie.
Ja, total, aber ich lebe einfach damit, ich weiß, dass das nicht gesund ist, aber das ist mir ehrlicherweise schon auch ein bisschen egal, solange mein Blutzucker mitmacht. Oh Mann, ich bin echt kein Vorbild. Also an alle, die den Podcast hören, das don't try this at home.
Bevor wir jetzt auf den Diabetes zu sprechen kommen, will ich noch mal kurz was zu der Gesundheitssache sagen. Bei mir ist es nämlich tatsächlich so, dass ganz oft dieser berühmte Arschtritt, der mich dazu bringt, wieder gesünder zu essen und mehr Bewegung zu haben, tatsächlich der Gesundheitsaspekt. Kein Arzt weiß, warum, aber ich habe immer unheimlich schlechte Blutwerte, also auch schlechte Cholesterinwerte und okay. So. Als würde ich wirklich das ganze Jahr über nur Fastfood essen.
Ja.
Und durch diese schlechten Cholesterinwerte und die anderen schlechten Blutwerte sagt dann auch mal so ein Arzt, ja, Frau Schütte, wie viel Sport machen Sie denn im Moment und so. Und wenn das immer der Fall ist beim Arzt, da denke ich mir dann so, oh, okay, wenn das jetzt schon wieder hier zur Sprache kommt, dann sollte ich vielleicht mal was ändern. Und das ist dann manchmal der Punkt, wo ich mich dann ändern kann. Bis zum nächsten Weihnachtsfest.
Ja, so. Aber da hat man ja auch immer ein Jahr dazwischen Zeit, praktischerweise.
Genau. Ja.
Ja.
Aber was ich noch fragen wollte, ist, dieses Motivationsloch, schlägt sich das auch auf deinem Diabetes nieder?
Ja, das geht schon schnell. Und ich glaube tatsächlich, was auch leider ein Punkt bei mir ist, also genau wie du hatte ich ja auch in meiner Jugend wirklich immer sehr schlechte HbA1c-Werte, also so von 9 bis 10 aufwärts. Und ich weiß auch, dass das nicht gut war und ich würde es auch wirklich gerne rückgängig machen, aber geht halt jetzt nicht mehr. Und dadurch bin ich aber leider halt sehr an hohe Werte gewöhnt. Also ich merke sie einfach nicht. Auch jetzt, wo mein HbA1c schon seit Jahren im guten Bereich ist, merke ich einfach keine hohen Werte. Ich merke nach wie vor die Hypos sehr schnell, aber boah, ich merke halt eine 350 immer noch nicht. Also ich habe nicht mal Durst. Da passiert wirklich einfach körperlich gar nichts bei mir. Und deswegen, wenn ich mal in so einem Motivationsloch drin bin, dann stecke ich da halt wirklich auch manchmal hartnäckig fest, weil es geht mir ja nicht schlecht. Ist das bei dir auch so?
Ja, ein bisschen anders. Also wie du schon gesagt hast, hatte ich in der Pubertät dieselbe Phase. Und da war es auch wirklich so, dass mein Wert, der konnte auch bei 400 sein. Und das hat mich nicht wirklich interessiert. Jetzt, seitdem ich mich jahrelang gut um meinen Diabetes gekümmert habe, und ich glaube, ein ganz großer Punkt war tatsächlich die Schwangerschaft. Da hatte ich ja ein HbA1c von 5,2, ja, was ich vorher wirklich noch nie geschafft habe. Und als ich jetzt, seitdem ich nicht mehr schwanger bin, muss man dazu sagen, bin ich in diesem riesigen großen Diabetes-Motivationsloch. Also ich habe mir wirklich 9 Monate lang diabetesmäßig so den Arsch aufgerissen, dass ab dem Moment, wo ich nicht mehr schwanger war, habe ich damit aufgehört. Ja. Ich hatte einfach keine Lust mehr und in dem Maße auch nicht mehr die Kraft dafür. Und da habe ich dann schon so die Werte ab 160 habe ich die gemerkt.
Ach krass, okay.
Und dann war es so, dass ich sie irgendwann ab 200 gemerkt habe. Mittlerweile muss ich sagen, ich bin jetzt seit 3 Monaten nicht mehr schwanger. Gott, nein, seit 2. Seit 2 Monaten nicht mehr schwanger. Und ich habe öfter mal Werte von 300. Mal merke ich sie, aber ich merke auch schon, wie es anfängt, dass mein Körper wieder resistenter dafür
wird. Das geht schnell, ne?
Und deswegen, ja, unheimlich. Deswegen würde ich jetzt so gerne die Reißleine ziehen und meine Motivation wiederfinden. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das so schnell passiert. Ich bin momentan auch in so einem Diabetesloch. Wow.
Ja, ich glaube aber tatsächlich fast, dass das, also ich würde nicht sagen, dass es normal ist, weil damit würden wir jetzt so hohe Werte normalisieren, dies, das. Aber es ist verständlich, zumindest aus meiner Sicht, wenn du einfach wirklich halt 9 Monate ja quasi keine andere Aufgabe hattest, als deinen Diabetes in einem extrem engen Zielbereich zu halten. Ja, das ist ja quasi wie Marathonlaufen, da ist man am Ende dann mega aus der Puste.
Ich sehe es genauso und ich glaube, das ist das Problem, weil jedes Mal denke ich mir so, boah, du müsstest dich mal wieder mehr um deinen Diabetes kümmern. Und dann ist gleich sofort der nächste Gedanke, ja, aber du hast das jetzt 9 Monate gemacht, das kannst du dir jetzt auch mal gönnen.
Ja.
Was man aber ja vergisst, ist, dass man es komplett auf Kosten der Gesundheit
ja,
macht.
Ja, richtig.
Ne? In dem Moment ist es vielleicht nicht schlimm, weil du die 300 nicht so dolle merkst. Aber mit solchen Werten ist ja eigentlich nicht zu spaßen. Normalerweise richtig. Müssten wir ja alles versuchen, um das nicht zu haben.
Aber ich glaube, ein ganz großer Punkt, weshalb wir da beide unsere Motivation wiederfinden werden in nicht allzu ferner Zukunft, ist, dass wir ja wissen, dass das nicht gut ist, wie es so läuft. Und
ja,
zum Beispiel in meiner Jugend, so typische Pubertätsphase, kein Bock, dies, das. Ich habe zwar immer regelmäßig gemessen, also ich war nie jemand, der einfach kein Messgerät dabei hatte oder so. Ich war da immer super panisch. Aber ja, wenn da halt eine 280 oder auch eine 380 auf dem Display stand, da war es mir halt egal, weil ich irgendwie zwar von den Konsequenzen wusste, aber das war in dem Moment irgendwie so abstrakt und nicht greifbar und mir ging es doch gut. Und mittlerweile weiß ich halt wirklich, also ich habe die Konsequenzen vor Augen und ich weiß auch, ich bin jetzt ein ganzes Stück älter und es kann halt jetzt schon auch passieren, dass man irgendwelche Folgeschäden bekommt. Und ich glaube, wie es immer so schön heißt, Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung.
Genau.
Und da hätte ich auch noch eine Frage an dich. Und zwar, öfter liest man ja auch in den sozialen Medien, Instagram und so weiter, dass ganz viele Leute auch mal eine Pause von ihrem CGM- oder FGM-Sensor machen. Einfach, weil sie gerade mit der Datenflut überfordert sind, das nicht sehen wollen, dies, das. Neigst du zu so etwas?
Ich kann den Gedanken nachvollziehen. Und als ich das CGM noch neu hatte, da musste ich tatsächlich hin und wieder auch mal so eine Pause machen, weil es da auch wirklich so war, dass mich die Daten irgendwann überfordert haben und die Alarme haben genervt. Mhm. Und es lag wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass die Alarme einfach falsch eingestellt waren. Aber am Anfang hat mich das CGM wirklich öfter genervt, dass ich es mal ausgestellt habe. Mittlerweile mache ich gar keine CGM-Pausen mehr. Und ich glaube auch, das wäre mein absoluter Tod, wenn ich das nicht auch noch sehen würde. Und ich meine, ich habe meine Alarme jetzt schon sehr weit gefächert, dass die nicht so oft kommen. Aber so hin und wieder so einen Alarm zu kriegen und zu sagen, hey, dein Wert ist gerade echt mies, das holt einen ja dann doch wieder so ein bisschen zurück ins Leben. So, ja, stimmt, mein Wert ist mies. Und ich habe die Hoffnung, dass ich dann irgendwann dann doch wieder die Motivation finde und sage, okay, jetzt möchte ich aber auch mal wieder schöne Werte haben. Deswegen mache ich keine Pause mehr, weil ich hoffe, dass mich das Generve wieder in die Motivation treibt.
Ja, richtig. So geht's mir aber auch genau, was du sagst. Also ich war tatsächlich aber auch niemand, der jemals Sensorpausen gemacht hätte, weil es ihn genervt hätte. Also ich fand das schon immer eine große Erleichterung, meine Werte halt immer so greifbar zu haben. Aber wie gesagt, ich war halt vorher auch jemand, der sich 15 Mal am Tag den Blutzucker gemessen hat. Und wie du aber auch sagst, es hilft schon echt, wenn man auch noch vor Augen hat, 24/7 quasi, was man für Werte hat, dass es gerade nicht so gut läuft. Mhm. Weil vorher hat man es ja immer nur mal so kurz punktuell auf dem Messgerät gesehen, dachte sich dann, ach, na ja, geht schon wieder runter irgendwann. Und dann war es ja auch wieder so aus den Augen, aus dem Sinn. Und was mich da auch einfach wahnsinnig triggert beim CGM, ist einfach, dass es in Rot oder Orange dargestellt wird, wenn meine Werte nicht passen. Das macht mich wahnsinnig.
Das ist nicht schlecht. Also bei mir ist es ja teilweise so, das heißt teilweise eigentlich die meiste Zeit, ich bin ziemlich, ziemlich gut da drin, das CGM auch einfach zu ignorieren. Also ich könnte jetzt auch eine Woche so leben, als hätte ich kein CGM, obwohl ich es habe.
Aber hat dein Partner, also ihr nutzt ja auch die Follower-Funktion, denke ich.
Ja.
Ja, damit, also für die, die nicht wissen, was das ist, das ist eine Funktion vom Dexcom-CGM-Sensor, dass die Gewebsglucosewerte an ein anderes Handy übertragen werden. Und der Partner kann sich dann eben auch einstellen, ob er Alarme bekommt oder nicht. Hat Peter das?
Genau, ja, das wollte ich jetzt nämlich erzählen, weil wir hatten heute Morgen eine kleine Diskussion, dass ich doch mal bitte meine Dexcom-Alarme bestätigen soll.
Ja.
Weil Peter hatte gestern Abend auf der Arbeit irgendwann 20 Dexcom-Alarme, die alle nicht bestätigt waren. Und das könnte ja darauf hindeuten, dass ich irgendwo liege und den Alarm nicht bestätigen kann. Aber ich hab's halt einfach nur ignoriert. Ich saß zu Hause, hab Dinge getan und hab's einfach ignoriert, während Peter da saß und sich dachte, warum bestätigt die Alte keinen einzigen Dexcom-Alarm?
Ich dachte tatsächlich, dass Peter halt die App einmal aufmachen muss, damit der Alarm bei ihm quasi als bestätigt gilt und nicht wiederkommt. Also das ist eigentlich, glaube ich, nicht von dir abhängig.
Ah, okay. Siehst du? Dann sollte ich...
Genau.
Das Argument fängt einfach mal zu.
Alles gut. Nee, weil...
nichts daran ändert, dass ich es halt trotzdem
ignoriert habe. Ja. Nee, wir nutzen nämlich die Follow-Funktion auch. Und ich bin eigentlich recht schnell darin, meine Alarme zu bestätigen, weil mich das Gepiepe einfach nervt. Und mein Freund ist dafür nicht immer schnell darin, die Follower-Alarme von mir zu bestätigen. Und manchmal, gerade im Homeoffice kriegt man es dann ja mit, habe ich schon längst bestätigt und sein Handy piept munter weiter. Dass ich dann sage so, boah, kannst du bitte mal die App aufmachen? Ich habe doch schon bestätigt, das nervt mich hier. Und ja, dann ist es aber auch weg.
Aber stimmt, du hast recht. Wir hatten das schon ein paar Mal nachts, dass ich dann meinen Alarm halt bestätigt habe. Beziehungsweise ich hatte ihn eine Zeit lang auch komplett auf stumm, weil ich so genervt war. Und Peter nicht. Und dann hat nachts die ganze Zeit dieser blöde Alarm gebimmelt, weil er halt dachte, ist ja mein Alarm, also meiner, ne? Ich dachte immer, hä, nee, das ist nicht mein Alarm, ich hab das ja ausgestellt, bis ich dann mal auf die Idee gekommen bin, Peter, du musst mal den blöden Alarm bestätigen.
Ja, the more you know.
Wahnsinn.
Ja, nee, aber jedenfalls, worauf ich eigentlich wieder hin wollte, ich finde, das hilft tatsächlich auch mal ein bisschen, diese Follower-Funktion, weil dann, also zumindest geht es mir immer so, dann schämt man sich ja auch.
Ja. Noch schon eher als, also vor jemand anderem schämt man sich dann mit den Werten doch mehr als vor sich selbst.
Ja, richtig. Ne? Vor allem, wenn der andere auch Diabetes hat und es bei dem besser läuft, dann schämt man sich erst recht.
Oh, das glaube ich.
Genau.
Ich kann ja immer noch das Argument bringen, du weißt nicht, wie es ist, damit zu leben. Ja. Du hast keine Ahnung.
Genau.
Aber das kannst du nicht sagen.
Genau, also Leute, sucht euch einen Partner mit Diabetes. Man versinkt einfach ständig vor schlechtem Gewissen, wenn es selber nicht so gut läuft.
Aber hilft dir das auch, wenn du jetzt in so einem Loch bist, so einem Motivationsloch?
Ja, tatsächlich schon. Also ich meine, ich weiß ja, dass mein Partner loopt und ich bin ja mit Pen unterwegs, auch gewollt und nicht, weil ich es nicht hinbekomme oder so. Natürlich weiß ich, dass da die Pumpe auch viel Arbeit abnimmt. Aber ich kann trotzdem sagen, dass ich einen ähnlichen HbA1c mit Pen-Therapie erreichen kann. Und ja, das triggert mich dann schon. Also ich versuche dann schon auch immer so möglichst gute Werte zu haben.
Das glaube ich. Wie sieht denn so ein Alltag bei dir aus, wenn du in so einem Diabetesloch steckst? Weil ich habe mal überlegt, wie es jetzt bei mir so die letzten Wochen war. Und dieses Diabetes-Motivationsloch, das äußert sich tatsächlich darin. Also früher war es so, dass ich dann meinen Blutzucker nicht mehr gemessen habe. Und wenn ich dann fürs Essen gespritzt habe, habe ich irgendwie so, ja, Pi mal Daumen halt irgendwas gespritzt, damit ich nicht zu hoch komme, aber auch nicht zu niedrig, so dass es immer ungefähr gepasst hat.
Oh, ich glaube,
ja.
Bevor du weiterredest, also red gleich weiter, aber ich glaube, dass wir da gleich die gleiche Antwort drauf geben werden. Aber red weiter.
Okay, ich bin sehr gespannt. Ich habe gemerkt, dass ich gerade richtig schlecht mit meinem Diabetes unterwegs bin, weil mir ständig so Dinge auffallen zum Thema Dexcom-Alarm. Ich hatte neulich, glaube ich, 11 Stunden lang keinen Sensor, weil ich den Alarm immer ignoriert habe und mir dachte so, was willst du eigentlich von mir? Bis mir da mal aufgefallen ist, oh, der Sensor hätte gestern Abend ersetzt werden müssen. Das war der Alarm. Da hatte ich dann tatsächlich auch einen Tag lang keine Werte, weil ich es einfach nicht gemerkt habe. Dasselbe ist mir dann auch schon zweimal mit der Insulinpumpe passiert. Also ich habe sie irgendwie zum Duschen oder zum Wiegen oder so abgemacht. Habe sie dann wieder in die Hosentasche gesteckt, aber vergessen anzustöpseln. Und auch das ist mir erst aufgefallen, weil es mir irgendwann körperlich richtig schlecht ging.
Ah, okay.
Und ja, das sind halt so Sachen. Bolus beim Essen und so bin ich mittlerweile auch wieder so, ja, das kommt so ungefähr hin, das spritzen wir jetzt mal.
Okay, also bei dir äußert es sich quasi in Diabetes-Demenz.
Ja, genau.
Okay, nee, also tatsächlich, bei mir ist es anders und ich hatte tatsächlich drauf gepokert, dass du die gleiche Antwort gibst. Bei mir ist es dann eher so, dass ich tatsächlich aufhöre zu essen oder nur ganz selten was esse oder was ohne Kohlenhydrate esse, einfach weil ich keinen Bock habe, mich jetzt mit dem Berechnen der Kohlenhydrate und dem Berechnen oder Schätzen der Insulindosis und den eventuellen Folgen dieser Mahlzeit auseinanderzusetzen. Dass ich mir dann so denke, so boah, wenn ich mir jetzt hier 5 BE reinfahre und dann komme ich voll hoch und dann muss ich wieder korrigieren. Zubereiten müsste ich es auch noch. und dann esse ich tatsächlich manchmal einfach gar nichts, weil tatsächlich einfach dieses Berechnen zum Essen ist das, was mich nach wie vor am allermeisten nervt am Diabetes.
Wahnsinn, das könnte ich nicht. Dafür esse ich zu gerne. Ich nehme dann einfach die hohen Werte in Kauf.
Ja, ich esse schon auch gerne, aber ich habe auch gerne meine Ruhe. Das ist dann immer so ein ewiger innerer Kampf.
Ach, Wahnsinn. Eieiei. Also Leute, auf keinen Fall irgendwas davon nachmachen, was wir hier gerade erzählen.
Ja, ich wollte es gerade sagen.
Da wird einem ja schon ein bisschen schwindelig.
Ja, ah, das war jetzt irgendwie voll die deprimierende Folge. Wir müssen das jetzt noch irgendwie hier ein bisschen rumreißen und den Leuten erzählen, dass sie das anders machen sollen als wir.
Ja, das auf jeden Fall.
Also das ist jetzt unser Pro-Tipp am Ende dieser Folge. Macht nicht das Gleiche wie wir, weil das ist nicht gut.
Genau.
Genau.
Ihr könnt uns auf jeden Fall ein paar Motivationstipps geben. Also ich würde mich mega freuen.
Genau.
Mein Favorite-Tipp, so, ja, sucht euch doch ein Hobby, was ihr mit dem Diabetes verbinden könnt. So wie bei mir mit dem Fotografieren und dem Schreiben. Ich habe momentan auch keine Lust, über Diabetes zu schreiben oder Fotos von meiner Pumpe zu machen. Auch ja. Das habe ich momentan so über, dass ich nicht weiß, wie ich aus diesem Loch rauskommen soll.
Ja, das kommt dann immer noch hinzu, dass es einfach manchmal so too much Diabetes ist. Und ich finde aber auch, das ist okay, wenn der Diabetes mal an zweite Stelle rückt. Er sollte halt nur nicht an die allerletzte Stelle rücken.
Mhm.
Und vielleicht hilft euch ja irgendwas von den Dingen, die wir gesagt haben, doch ein bisschen, um aus dem Loch rauszukommen. Sei es jetzt irgendwie klein anfangen mit Spaziergängen oder sei es, wie wir gesagt haben, einfach mal den Partner die Werte anschauen lassen, damit man möglichst schlechtes Gewissen hat. Ja, ich glaube, diese Motivationscoaches werden wir in dem Leben leider nicht mehr.
Das befürchte ich auch. Aber ich glaube, wir haben schon mal eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Motivation. Da könnt ihr auf jeden Fall noch mal reinhören. Und wir hatten auch schon eine Podcast-Folge mit Carsten Halbe. Der ist nämlich Diabetes-Coach. Und mit dem habe ich damals auch über das Thema Motivation gesprochen. Auch da habe ich in einem Loch gesteckt. Ich habe eigentlich schon so viele Tipps bekommen. Ich frage mich, warum ich immer noch in Löcher gerate. Aber ich glaube, davor ist wirklich niemand gefeilt, weil das Leben ist nun mal so. Man hat auch mal ein Motivationsloch und das betrifft halt auch mal den Diabetes.
Ja, richtig.
Es darf halt nur nicht lebensgefährlich werden. Das ist halt die Sache mit dem Diabetes. Es ist halt immer noch eine Krankheit, die Einfluss auf unseren Körper nimmt.
Genau. Und ich glaube, da muss man jetzt auch wirklich sagen, Arschbacken zusammenkneifen, besser wird's nicht, wir müssen irgendwie weitermachen.
Genau. Normalerweise spreche ich dann ja auch eher mit Freunden, die gerade total motiviert sind, um mir ihre Energie so ein bisschen abzusaugen.
Ja.
Das habe ich mit dir gesprochen, dir geht's genau wie mir. Ich weiß noch nicht, ob mich das jetzt doch motiviert und mir denke so, Gott, was haben wir denn da jetzt erzählt? Jetzt musst du wirklich mal deinen Popo hochkriegen. Oder es demotiviert mich noch mehr? Ich weiß noch nicht.
Ah, jetzt haben wir uns gegenseitig so runtergeredet, jetzt muss es auch mal wieder aufwärts gehen.
Ne?
Also, ja, gut, dann bleibt zu sagen, Motivationstipps von Lisa und Ramona arbeiten wir noch dran, aber es gibt ein paar andere Folgen, Beiträge, alles Mögliche von Leuten, die das wirklich können. Und wir freuen uns natürlich, dass ihr euch hier 30 Minuten von unserem Neujahrsgemecker reingezogen habt.
Muss ja auch mal sein, ne? Jetzt wisst ihr zumindest, dass ihr, wenn ihr in solche Motivationslöcher fällt, dass ihr damit nicht alleine seid. Denn auch
genau.
So Diabetes-Bloggern und Diabetes-Aktivisten geht's manchmal so, dass sie auf all das gar keine Lust mehr haben. Das ist auch okay und muss auch mal sein. Und ich denke, wir beide finden unsere Energie bald wieder und ja.
Das denke ich auch. Das waren doch schöne Schlussworte.
Dann möchte ich mich oder wir uns mit diesen positiven Worten verabschieden und wünschen euch auch einen schönen Start ins neue Jahr.
Genau. Und wir hoffen natürlich, dass wir uns bald wieder hören.
Genau. Mit ganz viel Motivation. Tschüss.
Tschüss.